Die katholischen Männerorden wünschen sich, dass zukünftig auch Laienbrüder in die höchsten Ämter ihrer Orden zugelassen werden können. Papst Franziskus ist offen für diese Neuerung. Das sagt im Gespräch mit Radio Vatikan Frater Mauro Jöri, der Generalminister des Kapuzinerordens. Der aus der Schweiz stammende Ordensmann ist zugleich Präsident der weltweiten Union der Generaloberen. Das Anliegen trug Jöri gemeinsam mit dem Jesuitengeneral Adolfo Nicolas Pacion vor einigen Wochen dem Papst in einer Privataudienz vor.
Da haben wir mit ihm ein paar Dinge besprochen, die uns große Anliegen sind. Die Frage, die nicht nur für uns Kapuziner und Franziskaner, aber auch für die Benediktiner, ich habe letztens mit den Salesianern gesprochen, eine zentrale Frage ist nämlich, dass alle Mitglieder unserer Ordensgemeinschaften, ob Priester oder Nichtpriester, Zugang haben zu allen Ämtern im Orden. Also zum Beispiel, dass ein Bruder, der Laie ist, also der nicht geweiht ist, aber doch voller Mitglied der Ordensgemeinschaft, auch Provinzial oder Abt werden kann. Bisher waren diese Dienste nur den Priestern vorbehalten. Wir meinen, aufgrund unserer Tradition und wenn man vor allem das geweihte Leben in den Mittelpunkt stellt, dass sowas möglich werden müsste. Klar muss das Kirchenrecht an, glaube ich, zwei Stellen abgeändert werden. Und das kann nur der Papst. Ich glaube, der Papst ist nicht dem gegenüber nicht abgeneigt. Also mit ihm lässt sich darüber sprechen. Jetzt wollen wir entsprechend innerhalb unserer Vereinigung die Kommission für Kirchenrecht einsetzen, damit wir auch die Unterlagen erarbeiten, um die Sache voranzubringen. Und das haben wir kurz mit dem Papst besprochen und er hat das gut geheißen.
Sie sagten, bis jetzt war es eben so, dass ausschließlich Priester zum Beispiel Äbte werden konnten, aber historisch betrachtet war das auch immer so?
Nein, historisch betrachtet ist das Ordensleben als Bewegung von Laien entstanden, vor allem auch das Mönchtum. Es gab nur sehr wenige Priester, damit die Mönche die Eucharistie feiern hatten. Und bei Franz von Assisi war es so, die ersten Brüder waren Laien. Und dann haben sich auch ein paar Priester gemeldet und er hat die aufgenommen, sodass unsere Ordensgemeinschaft am Anfang einen Bestand aus Laien und Priestern. Und in der Regel des heiligen Franz, die heute noch unsere Regel ist, im 7. Kapitel heißt es, wenn einer gesündigt hat, dann soll er zu seinem Oberen gehen. Und wenn er Priester ist, dann soll er ihm die Absolution geben. Ist er nicht Priester, dann soll er ihn zu einem Priester schicken. Das heißt, zur Zeit des Franz von Assisi war das möglich. Und wir Franziskaner, wir bitten einfach, dass man uns die Möglichkeit gibt, das Charisma von Franziskus auch heute noch zu leben. Aber jetzt ist das breiter, weil andere Ordensgemeinschaften wünschen sich dasselbe, zum Teil aus folgendem Grund. Es besteht die Gefahr, vor allem, würde ich sagen, in der südlichen Hemisphäre, dass sehr viele in die Orden eintreten und ihr einziges Ziel ist, Priester zu werden. Sodass das geweihte Leben, das irgendwie in den Hintergrund tritt. Und dann sind es Priester mit einer braunen Kutte, aber es sind nicht zuerst Kapuziner und. Und ich glaube, es geht wirklich darum, dass das geweihte Leben, die Identität des Ordensmannes wieder in den Mittelpunkt kommt.
Das Jahr des geweihten Lebens geht an diesem Dienstag zu Ende. Wie sieht Ihre Bilanz aus?
Meine Bilanz ist sicherlich erfreulich. Für mich war es vor allem wichtig, dass die Kirche sich bewusst wird. Das ist nicht nur eine Frage der Ordens. Es war ein Jahr für die Kirche, für die Gemeinden, für die Diözesen. Und dass in den Diözesen bewusst wird, dass die Ordensleute da sind, was die Ordensleute für die Kirche bedeuten. Nicht nur, indem sie gewisse Dienste ausüben, sondern das geweihte Leben als solches. Der Papst spricht aufgrund des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass die Kirche über hierarchische und charismatische Gaben verfügt. Und ich glaube, dass wir Ordensleute eben zu den charismatischen Gaben der Kirche gehören und dass die Kirche sich darüber bewusst ist und bleibt und uns schätzt und uns auch entsprechend einsetzt.
Der vielleicht berühmteste, historisch berühmteste Mitbruder in Ihrem Orden ist der Pater Pio von Pietrelcina. Die Reliquien, also praktisch die sterblichen Überreste von Pater Pio im gläsernen Sarg, werden demnächst zusammen mit der Reliquie des Mitbruders Leopold Mandic nach Rom kommen im Rahmen des außerordentlichen Heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Wie kam es denn zu dieser Idee?
Also diese Idee stammt vom Papst. Also es ist der Papst selber, Papst Francesco, der uns angefragt hat, also der darum gebeten hat, wir sollen diese Reliquien nach Rom bringen für das heilige Jahr der Barmherzigkeit. Wichtig ist zu wissen, dass diese zwei Mitbrüder wirklich im Beichtstuhl heilig geworden sind, dass sie, das waren Spender der Barmherzigkeit. Padre Pio ist bekannter als Pater Leopold. Pater Leopold stammte ja aus Montenegro, er war Mitglied der Provinz Venedig, ein ganz kleiner Mann, der kaum sprechen konnte, konnte nicht predigen, aber dafür hat er gut zuhören können und hat sein ganzes Leben im Beichtstuhl verbracht. Und es gab Bischöfe, die ihren Priestern fast verboten haben, zu ihm zur Beichte zu gehen, weil sie sagten, er ist viel zu barmherzig. Und ich glaube, Papst Francesco kennt diese Gestalt. Und gerade weil eine Nähe zu ihm besteht. Papst Franziskus stellt ja die Barmherzigkeit in die Mitte der Botschaft. Wir haben viel zu lange über Moral gesprochen und die Beichte war ja belastet mit Angst, mit der Kontrolle der Seelen. Ja. Und jetzt soll wirklich die Mitte des Evangeliums ist die Barmherzigkeit. Und darum holt der Papst solche Gestalten, die sowas verkörpert haben.
Warum ist Pater Pio der bekannteste Heilige Italiens der Neuzeit? Hängt das damit zusammen, dass er die Wundmale Christi trug?
Pater Pio ist natürlich auch gekennzeichnet als stigmatisierter Mensch. Er selber wünschte sich, dass die Wundmalen verschwinden. Er war bereit, das Leiden zu tragen, aber er wollte nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Wir wissen, dass er manchmal auch gewisse Beichtkinder weggeschickt hat, weil er gesehen hat, dass sie wirklich nicht bis ganz ehrlich waren, bis sie ein nächstes Mal kamen. Also er hatte Gaben, die andere nicht haben. Ich glaube, das ist der Grund, warum Papst Franziskus uns gefragt hat. Ich habe dann gesagt, gut, der Papst wünscht, dass wir ihm für eine gewisse Zeit, das sind praktisch 10 Tage, die Reliquien bringen. Da habe ich gesagt, aber vielleicht darf ich auch um etwas bitten. Und ich habe gebeten um eine Eucharistiefeier mit meinen Mitbrüdern. Und am 9. Februar werden wir morgens, ich sage fast in der Früh, ja, wahrscheinlich zwischen 8 bis 1000 Kapuziner nach Rom kommen, um mit Papst Franziskus eine Messe zu feiern.
Das ist viel, denn Ihr Orden hat 11.000 Brüder, nicht?
Ja, unser Orden hat noch über 10.000 Mitbrüder. 2.000 davon leben immer noch in Italien. Der größte Teil, ja, ist noch in Europa, aber ich glaube, mehr als die Hälfte lebt jetzt außerhalb Europas. Aber wissen Sie, einen Gottesdienst mit dem Papst zu feiern, ein Papst, ein Jesuit, der jetzt Franziskus heißt, ist für uns irgendwie ein Ereignis. Und darum machen sich die Brüder auf die Beine und kommen nach Rom für dieses Ereignis.
Sie waren bei der Familienbischofssynode von 2014 anwesend. Bei der von 2015 haben Sie auf die Teilnahme freiwillig verzichtet, aus anderen Verpflichtungen heraus. Und nun war bei der Synode von 2015 der Fall eingetreten, dass unter den gewählten männlichen Ordensmännern, die teilnahmen an der Synode, ein Bruder war, der also nicht die Priesterweihe hatte. Und er bekam das Stimmrecht vom Synodensekretariat zugesprochen, konnte also mitstimmen über die einzelnen Absätze des Schlussdokumentes. Einige Ordensfrauen haben auch dafür gekämpft, an der Synode teilnehmen zu dürfen, haben das erreicht, haben aber nicht das Stimmrecht erhalten. Und dann wollten die männlichen Ordensangehörigen sich dafür einsetzen, dass Ordensfrauen in der Synode eine Stimme erhalten. Wie steht es mit diesem Vorhaben?
Ja, wir haben während der letzten Generalversammlung im November darüber gesprochen. Also unsere Vertreter an der Synode haben berichtet, wie es ging, was ihre Überlegungen, die ganze Atmosphäre, die Auseinandersetzung und auch, und dann haben wir uns aber auch Gedanken gemacht über die Zukunft der Synode und uns gefragt, ja, ist es sinnvoll, dass, wenn es eine Bischofssynode ist, dass auch Ordensleute und Ordensschwestern hinzukommen, ja, dann ist es nicht mehr die Bischofssynode. Also die Bischof, ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass die Kirche aus hierarchischen und charismatischen Gaben besteht, dann soll durchaus die Bischofssynode bleiben, aber dann sollten die Bischöfe auch ein Gegenüber haben, mit dem sie ins Gespräch kommen, und das könnte das ganze Volk Gottes sein. Und ich glaube, wir als Ordensleben würden uns eher beim Volk Gottes einreihen, also bei den Laien, und dort ein Gremium schaffen, wo Ordensfrauen und Ordensmänner und Bewegungen und alle auch eine Möglichkeit haben, diesen Weg, diesen gemeinsamen Weg, denn Synode heißt ja auch miteinander unterwegs sein, mit verschiedenen Aufgaben, dass die Kommunio in der Kirche wirklich voll bewahrt wird und voll zum Ausdruck kommt. Also, und in diesem Sinne haben wir dann auch als Vereinigung den Vorschlag eingebracht, die nächste Synode soll über die Synodalität der Kirche arbeiten und dieses Thema vertiefen und die entsprechenden Strukturen auch ins Leben rufen. Das ist unsere Antwort, weil die andere Antwort einfach uns stark zu machen, dass die Ordensfrauen ein Stimmrecht bekommen in der Synode, wird wahrscheinlich kaum erreichbar sein, und vielleicht ist es nicht erwünscht, sondern es ist eher erwünscht, die Sache zu erweitern von der Überlegung her.
Nun ist Papst Franziskus seit fast 3 Jahren im Amt. Wenn Sie zurückschauen auf diese 3 Jahre und alles, was Franziskus geschaffen hat, was ihm geglückt ist in diesen 3 Jahren, vielleicht auch was ihm noch nicht geglückt ist oder gar nicht geglückt ist, ich weiß es nicht. Wie sehen Sie diese 3 Jahre? Was wurde möglich mit Franziskus?
Wie ich vernommen habe, dass ein Jesuit zum Papst gewählt wurde und dass er den Namen Franziskus gewählt hat, muss ich weinen, weil es gab eine Zeit, die nachkonziliäre Zeit, wo die Bewegungen sehr hoch gehalten worden sind, zum Teil zu Recht. Aber dann irgendwie, man hat gesagt, jetzt die Bewegungen, die lösen jetzt das Ordensleben ab. Das ist nicht der Fall. Und ich glaube, bei Papst Francesco werden die gewisse Gleichgewichte wieder geschaffen. Ordensleute sind wichtig, Bewegungen sind wichtig, die Aufgaben sind etwas verschieden, aber es gibt Platz für beide und für alle in der Kirche. Was mich am meisten freut am Papst Franziskus, ist sein Stil. Also diese Volksnähe, diese unmittelbare Sprache, auch die Gebärden, die Gesten, die er jeweils plötzlich ins Leben ruft, wie er sich bewegt, wie er unter die Leute geht. Ich glaube, würde es ihm die Sicherheit ermöglichen, dann würde wahrscheinlich abends irgendwo hinausgehen in die Slums von Rom und den Leuten begegnen. Wie ich ihm begegnet bin mit Pater Nicolas, da haben wir auch die Situation erwähnt, die er in Bangui in Zentralafrika erlebt hat, wo er praktisch schutzlos unter die Leute ging. Und wie er das heilige Tor in der Kathedrale von Bangui eröffnet hat. Und er sagte, wisst ihr, die Leute, also auch Politiker, haben gesagt, sie haben unserem Volk die Würde zurückgegeben, dadurch, dass sie so zu uns gekommen sind. Und zu sagen, man kann diesen Leuten trauen. Und das ist das Neue und das Schöne an Papst Francesco, dass auch Leute außerhalb der Kirche oder Leute, die kirchlich nicht mehr so eingebunden sind, seine Autorität, seine natürliche Autorität schätzen. Und wenn man ihm begegnet, dann spürt man, dass er ein freier Mensch ist. Ein freier Mensch, ich glaube, wenn man seine Geschichte näher kennt, vor allem wie er Provinzial war in der Zeit der Diktatur oder in Argentinien, er hat sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Für ihn war wichtig, dass ein Mensch bedroht war. Er hat nicht geschaut, ist der Katholik, ist der Kommunist, ist der Protestant. Dieser Mensch, sein Leben ist bedroht. Und da hat er sich eingesetzt und alle möglichen Wege gesucht, um den Leuten praktisch die Leute in Sicherheit zu bringen. Er hat sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Das gibt ihm eine starke Glaubwürdigkeit. Dass er viele Strukturen in der Kirche vereinfachen möchte, dass er wahrscheinlich auch die ganze Struktur im Vatikan vereinfachen möchte, das bereitet vielen Leuten, glaube ich, schlaflose Nächte. Aber das ist sein gutes Recht und ich glaube, von vielen Seiten ist auch erwünscht, dass da etwas geht.
Was würden Sie ihm denn wünschen, wenn er noch ein paar Jahre im Amt ist? Was soll ihm noch glücken?
Ich wünsche mir, dass er diese Reform des Vatikans, also der Strukturen, geglückt. Ich würde mich wünschen, dass vor allem auf der Ebene der Ökumene auch etwas mehr glückt. Ich glaube, dass jetzt steht ja die 500 Jahre Feier der Reformation vor uns. Angefangen hat es, meine Luther wollte nicht eine eigene Kirche gründen, er wollte die Kirche seiner Zeit erneuern und dann ist es so weit gekommen, weil irgendwie das Gespräch abgebrochen wurde. Ich wünsche mir, dass auf dieser Ebene einiges geschieht. Dass der Papst hat betont, wie er bei den Lutheranern war hier in Rom, betont, aufgrund der gemeinsamen Taufe ist vieles möglich. Und ich glaube, dass bei diesem, ja, da ist vieles möglich, wirklich auch bald Interkommunion möglich sei. Ich denke an die vielen Ehepaare, die gemischten Ehepaare, dass sie Zugang haben, dass sie offen zur Eucharistie oder zum Abendmahl gehen können. Ich hoffe mir, dass solche Dinge auch gelingen.
Sagt im Gespräch mit Radio Vatikan Frater Mauro Jöri, der Generalminister des Kapuzinerordens und Präsident der Union der Generaloberen.